Einen schönen guten Morgen. Bei mir war heute um 5 Uhr schon den Morgen begonnen und ich habe die Predigt schon 75 Mal durch meinen Kopf gejagt, um einfach nicht rumzustolpern. Das Thema, über das ich heute Morgen sprechen möchte, habe ich genannt Gottes Geschenk. Wenn ihr den Text von mir jetzt gerade hören werdet, werdet ihr sagen, naja, was hat das mit deinem Geschenk zu tun? Der Text, den ich heute betrachten möchte, steht in Römerbrief Kapitel 6, Verse 1 bis 4. Was sollen wir nur sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger werde? Das sei ferne. Wie sollen wir in der Sünde leben wollen, der wir doch gestorben sind? Oder wisst ihr nicht, dass alle, die auf Christus getauft sind, sind in sein Tod getauft? So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Ein sehr interessanter Text. Was hat dieser Text mit Weihnachten zu tun? Ich bin der totalen Überzeugung, dass dieser Text, das ist ein Weihnachtstext. Wie kam ich eigentlich auf diesen Text? Das Erste, warum ich auf diesen Text kam, ist natürlich die Taufe von vorigen Sonntag. Die hat mich sehr angesprochen und ich weiß, dass einige Leute gar nicht richtig verstehen, was hinter diesem Text steht. Bevor man diesen Text anschaut, muss man sich folgende Gedanken vor Augen führen. Was ist Sünde? Also die meisten Leute verstehen unter der Sünde nur etwas, was man tut. Das heißt, das Böse, was wir erleben, was wir selber tun, das ist Sünde. Das ist aber ein nicht ganz zu Ende gedachter Gedanke. Der eigentliche Gedanke, Sünde ist etwas, was wir mit einer Macht, unter einer Macht verstehen müssen. Unter einer Autorität, die Menschen bindet und Negatives einübt. Ja, nicht nur Negatives, sondern ganz bestimmt Böses mit den Menschen einübt. Es ist so vergleichbar mit einem Fußballtrainer. Ich denke da an so einen Mann wie Trapattoni und sie haben das Spiel verloren. Und dann kommt er raus und sagt, Strunz spielt wie Flasche leer. Oh, habe ich gedacht, das ist eine Aussage. Aber merkt ihr, also die Mannschaft kann nur in eine Richtung ausgerichtet werden, wenn sie genau das befolgt, was der Trainer ihnen einübt. Aber hier ist die Sünde, sie ist wie ein Trainer, die übt mit den Menschen das Böse zu tun ständig ein. Und sie hat eine große Macht, eine große Autorität. Ja, sie hat größere Autorität als jeder Trainer dieser Welt. Sie ist nicht nur also eine Rebellion gegen Gott, sondern sie ist eine mächtige Kraft, die Menschen bindet und Menschen zum Bösen trainiert. Das ist das Erste, was man unbedingt, bevor man diesen Text anschaut, verstehen muss. Hier geht es also um diesen Text nicht darum zu zeigen, dass ein Christ, wenn er Christ geworden ist, nicht mehr sündigen kann. Sondern das ist ein Text, der sagen kann und sagen möchte, Gott hat hier etwas gemacht. Was hat er gemacht? Er hat den Menschen aus dieser mächtigen Hand, aus dieser Macht herausgerissen und in sein Reich gestellt. Gott hat etwas gemacht. Er hat die Macht des Bösen vernichtet und alle seine Kinder unter seinem Reich gestellt. Das heißt, anstatt den bösen Trainer ist er jetzt der Trainer, der in uns das Gute trainiert. Liebe trainiert. Merken wir? Und genau dieses müssen wir erstmal verstehen, dass wir hier, wenn wir über die Sünde sprechen, müssen wir auch über die Macht, über die Autorität der Sünde, die in unser Leben hineingreifen möchte, verstehen und auch reden. Und hier dieser Text ist genau Weihnachtstext. Wenn das, was hier geschieht, kann ein Mensch von sich aus niemals machen. Es geht nicht. Die Menschen können sich von dieser Trainingsmethoden, in der sie total drin leben, einfach so befreien. Die Menschen sind vergleichbar einem Menschen, der im 10. Stock in seiner Wohnung sitzt und drumherum brennt. Dieser Mensch aus dem 10. Stock, der kann sich selbst nicht befreien. Es funktioniert nicht. Was muss geschehen? Da muss von außen jemand kommen, der eine Leiter in den 10. Stock hineinbringt und ihm herausnimmt. Das hält. Aber das ist genau der Punkt, was wir begreifen müssen. Und was wir tatsächlich in diesem Zusammenhang, also aus dieser Perspektive, in diesen Text jetzt hineinschauen sollten. Also diese drei Punkte, einen habe ich noch nicht genannt, sind wichtig, bevor wir diesen Text überhaupt verstehen. In Kapitel 5, Vers 20 sagt Paulus, dass das Gesetz den Menschen einfach zur Sünde sozusagen ermutigt quasi hat. Ja, das kennen wir. Ich war als Kind und Papa hat uns gesagt, weißt du was, Kind, also ihr könnt alles machen, nur die Kuh nicht reiten. Wisst ihr, was wir gemacht haben? Genau das. Wir haben die Kuh geritten. Ja, wir haben ausgetestet, was es heißt, einfach auf der Kuh mal drauf zu sitzen und mal zu testen, wie es geht. Aber hier geht es in diesem Text auch noch darum, dass die Gnade ist größer geworden als jede Sünde, die überhaupt man aussprechen kann. Also, logische Überlegung, denn lass uns doch alles tun, damit die Gnade größer wird. Logische Überlegung, das ist menschlich. Aber hier antwortet, ich bin total überzeugt, hier antwortet nicht Paulus. Hier antwortet Gott selbst durch Paulus. Und er zeigt etwas, was wir sagen können, das ist wirklich ein Geschenk vom Himmel. Hier öffnet der Himmel, was in den Menschen geschah, der zu Christus gekommen ist, der an Christus glaubt und ihn angenommen hat. Hier zeigt er, was er meint, was geschehen ist. Und er beginnt seinen Text. Der Textaufbau ist ziemlich einfach. Da ist eine Frage, da ist eine Antwort und dann ist eine Begründung. Warum? Und er beginnt mit einer Frage. Und das kennen wir alle. Alle wichtigen Aussagen oder wichtige Veränderungen in unserem Leben beginnen immer mit einer großen Frage. Bei mir war damals, als ich noch in 8. Klasse war und mein Lehrer dachte und wollte mir klar machen, es gibt keinen Gott. Ja, und sie haben mit mir über 4 Stunden lang gesprochen und wollten zeigen, dass es tatsächlich keinen Gott gäbe. Und er hat einen einzigen Satz gesagt, der mir zum Nachdenken brachte. Und ich habe mir gesagt, das kann, was er sagt, eigentlich nicht funktionieren. Er hat folgenden Satz gebraucht. Er hat die Frage gestellt, habt ihr ein Motorrad? Ich habe gesagt, selbstverständlich haben wir ein Motorrad. Und er sagt, weißt du was? In dem Motorrad sitzt ein Teufel, der den Motorrad bewegt. Ich war in 8. Klasse. Ich habe diese Motoren schon selbst zerlegt und 5-mal aufgebaut. Aber ich habe da keinen einzigen Teufel gefunden. Was er damals dachte, ist Folgendes. Er dachte, dass alle Christen ihren Verstand erstmal an den Nagel hängen müssen, damit sie überhaupt an einen Gott glauben. Es begann mit der Frage, gibt es wirklich einen Gott? Und ich wusste ja, mein Papa war ein einfacher Mann, der hat nur 4 Klassen beendet. Aber alle Häuser, die er gebaut hat, standen. Es war interessant. Also ich habe festgestellt, dass er eigentlich seinen Verstand gar nicht so an den Nagel gehängt hat, wie die viele behaupten. Das war nicht so. Das heißt, wenn man Christ geworden ist, hängt man den Nagel nicht, also den Verstand nicht an den Nagel, sondern man bewegt eine Frage, gibt es den wirklich? Wenn es den gibt, warum passiert mit mir das, was mit mir passiert? Also viele wichtige Fragen beginnen immer mit der Frage. Aber in unserem Text ist auch ein Text, woran wir uns als Christen messen können. Mit, im Prinzip mit der Frage, die jeder Mensch stellen kann, wenn er mit uns in Kontakt ist. Wenn wir christliches Leben führen, wenn Jesus in unserem Leben lebt, so muss die Welt merken, dass wir anders sind als sie. Ja, das kann nicht anders gehen. Wir können nicht nach dem Maßstäben und Denke dieser Welt leben und agieren. Das funktioniert nicht. Also müssen Sie zwangsläufig zu der Frage kommen, was motiviert diese Menschen so zu leben, wie sie leben? Und das ist die richtige Einstellung, wenn das Evangelium verkündigt wird. Wenn das Evangelium verkündigt wird, muss der andere Mensch zu dieser Frage kommen, was soll ich jetzt? Soll ich so bleiben? Kann ich so bleiben, wie überhaupt ich bin? Merkt ihr, dass es wichtig ist, zu verstehen, dass unser Leben, unser Evangelium, das, was wir den Menschen sagen, tatsächlich diese richtige Frage wecken muss. Sie muss, oh, danke, Andi. Sie muss in den Menschen die Frage wecken, kann ich so bleiben, wie ich bin? Das ist nämlich wichtig. Und das ist dieses, den Römerbrief betrachte ich schon über 3 Jahre. Ich bin erst so bis zum Ende des 6. Kapitels gekommen. Ihr könnt euch vorstellen, was das für ein Reichtum ist. Und das ist alles logisch aufgebaut. Und ich kann mir nichts anderes vorstellen, dass Paulus, oder besser gesagt, der Heilige Geist, nur so, wie es hier geschehen ist, antworten konnte. Es muss so kommen. Es muss zu der Frage kommen, ja, kann ich weiter so bleiben, in der Sünde verharren, damit die Gnade größer wird? Was ist die Antwort? Keineswegs. Keineswegs. Wisst ihr, allein der Gedanke, dass man in der Sünde behalten oder bleiben möchte, ja, ist im Prinzip schon absurd. Ich habe von einem sehr interessanten Prediger, einem Russen, habe ich einen sehr guten Sündenvergleich gehört. Und ich möchte euch diesen Vergleich erzählen. Dieser Vergleich war folgendes. Da sitzt so ein Mensch, ein Obdachlose, der hat überhaupt so ein paar Tüten Essen, bei sich und da kommt so ein ziemlich reicher Restaurantbesitzer und sagt zu ihm, weißt du was, ich lade dich heute ein. Ja, du kannst in mein Restaurant kommen und du kannst jetzt alles bestellen, was du magst. Du kannst dich wirklich satt essen. Und der Obdachlose sagt, weißt du was, Moment mal. Ich habe da eine auf der Müllheide noch eine Mülltüte, die muss ich erstmal nachgucken. Wie absurd klingt doch das, oder? Merkt ihr nicht, dass es absurd nachzudenken, ob ich oder wir noch weiterhin sündigen wollen oder nicht? Das ist absolut absurd. Das passt zu den eigentlichen Gedanken nicht. Es muss diese Antwort kommen, niemals. Also wenn mich jemand in das Restaurant einladen würde, würde ich doch niemals denken, ob ich noch meine Suppe mitbringe. Hallo? Obwohl ich ziemlich gut kochen kann, das kennt ihr ja. Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist der, es ist absurd, etwas mitzunehmen, wo solche exzellente Köche sind. Aber es ist absurd nachzudenken, kann ich weiterhin als Kind Gottes in der Sünde weiterleben oder nicht? Das ist absurd. Es muss einfach zu der Antwort kommen, ja, niemals. Niemals. Ich kann einfach nicht weiter in der Sünde bleiben. Und jetzt kommt die Erklärung. Und die Erklärung ist genial, finde ich. Paulus beginnt zu sagen und sagt, wisst ihr denn nicht, dass wir mit Christus gestorben sind? Es ist ein sehr interessanter Ausdruck, was er hier benutzt. Er benutzt etwas mit dem Tod. Ja, es ist nicht so angenehm, über einen Toten zu sprechen. Aber das meint er alles nicht. Er meint nur an dieser Stelle nur einen einzigen Gedanken. Wenn der Mensch gestorben ist, kann man an ihm keine Ansprüche mehr stellen. Er kann 3 Milliarden in den Sand gesetzt haben. Was willst du von ihm fordern? Null. Das bedeutet, wenn der Mensch einmal gestorben ist, so hören alle Forderungen und Aufrechnungen an diesem Moment komplett auf. Ja? Oder kommt ihr mit mir nicht mit? Doch, ne? Es ist ein Fakt. Merkt ihr, was für ein starkes Bild hier benutzt wird, um uns zu zeigen, was Gott mit uns gemacht hat, als wir seine Güte und Gnade angenommen haben. Genau das geschah bei diesem Tag, wo wir gesagt haben, Jesus, ich kann ohne dich nicht, ich will ohne dich nicht und ich möchte mit dir gehen. Wo ich das ausgesprochen habe, ist das geschehen. Ja, das ist geschehen in einer Welt, ja, die wir selber mit den Augen nicht sehen. Aber das ist geschehen. Und das ist das Bild, was hier benutzt wird. An einem Menschen, der gestorben ist, stellt man keine Ansprüche. Stimmt? Stimmt. Also, alle Forderungen, die der Teufel an uns hat, hat er komplett an diesem Moment komplett verloren. Er kann keine Forderungen an uns stellen. Gott hat uns ein Geschenk gemacht und hat uns rausgerissen aus dieser Macht, unter dieser Autorität und hat uns in seiner Autorität gestellt. Und das ist der Text, der uns ganz klipp und klar sagt, die teuflische Macht hat an dir nichts mehr zu finden. Und sie kann auch nicht finden. Das ist der eine Begründung. Aber der Heilige Geist bleibt an dieser Begründung nicht alleine stehen. Er erklärt das und packt es noch einmal in ein zweites Bild. Das Bild, das wir in der Taufe gesehen haben. Wo die Leute in die Taufe hineingetaucht wurden, in das Wasser, sind sie eins mit dem Wasser geworden. Sie sind vollkommen, komplett mit dem Wasser umschlossen worden. Eins. Aber er hat hier dieses Bild wie folgt einmal dargestellt. Wir sind aber mit ihm, wie wir in dem Wasser hineingetauft wurden, wir sind aber mit ihm auch begraben. Merkt ihr, was das heißt? Also ich war schon bei einigen Beerdigungen dabei und habe das alles ordentlich verfolgt, denke ich. Und wisst ihr, was ich festgestellt habe? Ich habe festgestellt, solange der Sarg noch da steht und wir sind noch um den Sarg so versammelt, wir haben immer noch eine Verbindung zu diesem Menschen, der in dem Sarg liegt. Viele Gedanken, alles Mögliche geht in unseren Kopf. Und wir haben Erinnerungen, wir haben positive und negative Erinnerungen und haben Verbindung zu diesem Menschen. Aber ich habe Folgendes festgestellt. Als wir aber denn den Sarg in die Erde tun und mit der Erde zuschütten, interessanterweise geschieht in unserem Inneren etwas, wie wir Schlussstrich sagen. Da ist wirklich vorbei. Ente. Es ist begraben. Das ist abgeschlossen und nie mehr möglich, wieder eine Beziehung herzustellen. Aber merkt ihr, was das für ein großes Bild ist für uns, was Jesus uns geschenkt hat. Wir sind mit ihm begraben. Unser Verhältnis zur Sünde ist abgebrochen. Absolut. Das haben wir nicht gemacht. Das hat er gemacht. Und merkt ihr, das ist ein, ich sage mal, ein super Geschenk. Der Mensch, denkt mal an den 10. Stock, der kann sich selbst aus dieser Macht nicht retten. Diese Macht hat unheimlich großen Einfluss. Und jeder, der schon mal auf der Straße mal mitgegangen ist, hat es gesehen. Ich treffe diese Menschen jeden Montag. Leute, die sagen mir, wir wollen loswerden, aber wir können es nicht. Wir wollen es, aber wir können es nicht. Und da gibt es nur eine Möglichkeit. Da muss jemand von außen kommen und sie befreien. Er muss jemand in sie so einen Wunsch, so einen starken Samen hineinlegen, der diese Veränderung, diese Wünschen, ich möchte, tatsächlich vollbringt. In diesem Fall, das ist ja gerade das, was Paulus hier oder auch der Heilige Geist lehrt. Es ist der Gott, unser Herr Jesus Christus. Mit dem sind wir eins geworden. Die Sünde und die Macht, die sie auf uns ausüben möchte, ist vorbei. Mit diesem Aussage hat er folgenden nächsten Satz ausgesagt. Ich habe euch in ein Reich versetzt, das ist das Reich meiner Liebe. Das ist ein himmlisches Wesen. Das ist ein himmlisches Reich. Und jetzt möchte ich mit euch etwas Neues einüben. Ja? Unser Trainer, unsere Macht, von der wir schöpfen, ist Jesus Christus. Und er ist unser Trainer. Er trainiert mit uns die Liebesverhältnisse. Er trainiert uns diese Beziehung. Und das ist wichtig. Wir sollen gerade an Weihnachten diesen Gedanken verstehen. Hier geht es nicht darum, dass wir Menschen nicht mehr sündigen können. Hier geht es darum, dass Gott die Macht, die die Sünde auf uns hatte, absolut abgeschnitten hat und uns in sein Reich versetzt hat. Was heißt das? Er hat uns aber doch nicht allein gelassen. Nein, er hat uns seinen Geist geschenkt. Er hat uns in uns diesen Samen hineingelegt, damit wir Gutes tun wollen. Dieses Wollen hat er hineingelegt. Aber dieses Wollen ist auch eine Riesenkraft, die uns wirklich die Chancen bietet, wirklich Gutes zu tun. Ja, ich weiß, dass viele hier einige Dinge auch anders sehen mögen. Aber doch müssen wir Folgendes sagen. Wir müssen folgenden Gedanken verstehen, das habe ich als Russlandsdeutscher nicht verstanden. Es gab aber eine Schwester, die bei uns und die hier auch sitzt unter uns, die hat mir das erklärt. Ich habe im Neuen Testament gelesen, dass Gott hat uns in einen passiven Imperativ versetzt. Als ich diesen Gedanken gelesen habe, habe ich als Russlandsdeutscher natürlich nichts kapiert. Ich habe das einer Schwester erzählt und sie hat gesagt, ja, das ist doch sehr einfach. Und sie hat es erzählt. Wisst ihr, das ist ja gerade der Punkt. Was ist das? Ich beschreibe es, wie zum Beispiel, wenn bei Männern, weil wisst ihr ja, dass wir ungern zum Friseur gehen, ne? Und da kommen unsere Frauen uns sehr gelegen und uns sagen, weißt du was, du solltest mal langsam zum Friseur gehen und so weiter und so fort. Aber wisst ihr, dass es an dieser Tat ein passiver Imperativ ist? Die Aufforderung ist bestimmend. Dass ich als Mann oder jemand hingehe, ja, das ist mein Part. Aber den Kopf oder die Haare, die mir jemand macht, da bin ich absolut passiv. Da tue ich nichts. Das macht der Friseur. Ja, das müssen wir aber einmal begreifen. Wir kommen zu Jesus, wir laden ihn ein, wir bitten ihn, aber das, was er innen in uns machen soll und macht, das ist seine Aufgabe. Unsere Aufgabe ist, zu ihm zu kommen. Unsere Aufgabe ist, das, was er sagt, verinnerlichen. Aber das, was aus uns herauswachsen soll, das ist seine Arbeit. Und da sind wir ziemlich passiv. Aber merkt ihr, und gerade das, was wir heute hier gelernt haben, sollten wir praktizieren. Ich weiß, das ist eine Botschaft mehr für Christen. Aber diese Botschaft ist aber auch eine Einladung für Nicht-Christen. Möchtest du, möchtet ihr von dieser Macht, die auf euch so lastet, diese Trainingseinheiten mit euch ständig macht, das Böse ständig zu tun, möchtest ihr loswerden, so ist das auch eine Einladung. Jesus kann es bewirken. Ja, er kann es nicht, er wird es bewirken. Er wird dich aus der Macht der Sünde befreien und in sein Reich einsetzen. Ich frage euch jetzt, Ist das nicht eine Weihnachtsbotschaft? Ist das nicht eine gute Botschaft, die wir wirklich nur mit Dankbarkeit entgegennehmen können? Da können wir nichts machen. Aber wir können Jesus bitten. Wir können uns ihm zur Verfügung stellen. Und ihr werdet merken, dass da, wo wir nicht können, er kann. Und das ist eine sehr gute Adventsbotschaft. Gott hat uns ein Riesengeschenk gemacht. Er hat uns von der Macht der Finsternis in die Macht oder in den Bereich seiner Liebe, seines Sohnes versetzt. Amen. Ich möchte mit uns beten. Vater im Himmel, ich bin so überwältigt über diesen Text, der uns so krass, so klar macht, was geschehen ist, als wir deine Kinder geworden sind. Wir sind jetzt wirklich keiner bösen Macht verpflichtet zu folgen. Wir dürfen dir folgen. Wir dürfen wissen, du wirst dein Segen über uns ausbreiten und du hütest wie eine Henne über uns, über ihre Küken. So hütest du über uns. Und dafür bete ich dich an. Ich danke dir für diese kostbaren Worte, was du uns sagst. Danke, Vater. Amen.